Servus aus NRW. Mein Name ist Marco Steffen. Ich bin Techniktrainer für Bundesliga-Profis und NLZ-Spieler. Und in der heutigen Folge habe ich einen Gast von Borussia Dortmund, Marvin Maino-Boacci. Er ist Techniktrainer im Grundlagenbereich. Und viel Spaß mit der Folge. Gehen wir rein. Hi Marvin, schön, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast. Wir haben uns ja vor einer Weile in Dortmund getroffen
Ja.
und über unsere Trainingsphilosophien gesprochen im Bereich Technik und ich fand deine Ansichten mega spannend und besonders die Überschneidung, die wir haben, dass wir aufs Detail achten und ja, Technik als einen wichtigen Faktor sehen, fand ich wirklich ja, sehr spannend. Und ich würde sagen, stell dich doch einmal vor. Und dann starten wir in die Folge.
Ja, hi, Markus, grüß dich. Ja, mein Name ist Marvin Maino-Boacce. Ich bin Techniktrainer beim BVB momentan. Ich bin seit knapp 11 Jahren beim BVB in der Jugendabteilung tätig. Genau, habe fast also Mannschaften im Grundlagenbereich, also U9, U10, U11 gemacht, U12, U3, also U13, U14, U15. Auch als Co-Trainer gearbeitet und momentan bin ich jetzt für den Bereich Technik zuständig, weil wir viel diesen Bereich fokussieren wollen oder uns auf diesen Bereich fokussieren wollen, weil wir den Bereich sehr, sehr wichtig und ja, elementar finden für die Entwicklung des Spielers. Und ja, ich bin im momentan Techniktrainer für die Jugend bis U16 auf dem Platz. Und dann bin ich zuständig für den Football Nauten, also zuständig für die Planung, Organisation. Wenn Mannschaften rein wollen, gebe ich frei. Oder halt, wenn einzelne Spieler Individualtraining machen wollen oder sich verbessern wollen, können sie mit mir dann Termine abmachen, dann gehen wir rein und dann arbeiten wir ganz, ganz individuell, ja, je nach Bedarf oder je nach Wünschen des Spielers.
Wenn du jetzt Football Nauten sagst,
Ja.
du machst die Buchungen, aber du machst auch Training im Football Nauten.
Ja,
Was
genau.
zeichnet denn den Football Nauten aus?
Also, was den Football auszeichnet, ist einfach, dass du gezielt gewisse Sachen trainieren kannst, ohne viele Störfaktoren. Und zwar die Bälle, die kommen präzise. Wenn ich selber auf dem Platz stehe mit Spielern und ich den paar Pässe zuspiele, habe ich vielleicht von 10 Bällen drei, die dann nicht genau ankommen, oder die nicht dahin kommen, wo sie hinkommen müssen, weil entweder meine technischen Fähigkeiten sind nicht so ausgeprägt oder der Platz oder und der Footballnaut bringt die Bälle genau, wo die hin sollen. So kannst du auch wirklich gewährleisten, dass der Pass da ankommt, ne, wo man den hinhaben will. Und auch, dass der Footballnaut mit den vorhandenen Parametern, die man verändern kann, zum Beispiel Zeit, Geschwindigkeit des Balles, Ziele, ne, verschiedene Ziele oder halt das Verschwinden der Ziele und auch die Richtung des Balles, entweder von oben oder von unten, dass man mit diesen Parametern ganz viel aus dem Spieler rausholen kann und ganz viele Bereiche trainieren kann. Und klar, die Maschine gibt was vor, gibt diese Parameter vor, aber ich finde, es ist auch. Es liegt auch an dem Trainer, wie kreativ der Trainer ist oder wie kompetent der Trainer ist, um mit diesen Parametern zu arbeiten, um das gewünschte Ziel zu erreichen bei dem Spieler oder den Schwerpunkt, das Ziel zu erreichen. Und ich finde das auch ganz, ich finde es gut, ganz, was ich auch gut an dem Footballnauten finde, ist einfach, dass du den Spieler immer auf den nächsten Level bringen kannst. Das heißt, du hast Parameter, du hast Zahlen und die Zahlen kannst du verändern. Zum Beispiel, du hast die Zeit, du kannst dann sagen, okay, du hast jetzt 2,5 Sekunden Zeit, bis du, wenn der Ball rauskommt, du kontrollierst den Ball und spielst den Ball wieder durch das Tor zurück. Das heißt, der Spieler hat 2,5 Sekunden Zeit. So forderst du den Spieler enorm, dass er seine Aktion schnell durchführt, aber auch fehlerfrei, denn jeder Fehler kostet Zeit. Und das merkt der Spieler auch extrem. Wenn er einmal einen schlechten Kontakt hat, verliert er meinetwegen eine Sekunde und dann ist das Ziel weg. Der Spieler kriegt dann sofort eine Rückmeldung, wie gut oder auch wie schlecht oder wie suboptimal der gearbeitet hat in dieser Aktion. Und dann kann man sagen, okay, du hast jetzt, wir haben jetzt, ich sag mal, eine Zeit lang in 2,5 Sekunden Bereich gemacht, jetzt versuch mal auf 2,4 oder 2,1. Und dadurch kann der Trainer das Tempo erhöhen, also seine Aktionsschnelligkeit einfach erhöhen. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Das heißt, der Spieler bleibt nicht stehen. Du kannst dadurch, dass die Maschine gewisse Sachen vorgibt, kann man den Spieler eben auf den nächsten Level bringen. Und das finde ich ganz, ganz spannend und ganz, ganz gut. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch an die Basics arbeiten, auch Druck rausnehmen, die Geschwindigkeit ganz runterdrehen, damit der Spieler genug Zeit hat, um sich auf die Abläufe zu konzentrieren und und dann wirklich sich auf die Technik und auf die Abläufe zu konzentrieren, wenn man das Tempo rausnimmt.
Wie machst du das mit Korrekturen? Wie lange dauert so ein Durchgang? Sind das dann, weiß ich nicht, immer 10 Bälle? Korrigierst du dann schon, während er es macht, dass du dann immer wieder was, vielleicht eine Korrektur reinrufst? Oder machst du dann immer Stopp, korrigieren, neuer Durchgang? Also wie lang sind die Durchgänge und wie machst du das mit der Korrektur?
Das ist unterschiedlich. Ich erwische mich manchmal wieder, dass ich reinrufe, reinbrülle, linker Fuß. Die beste Phase ist einfach eine Ruhephase, wo der Spieler dann was aufnehmen kann. Also die Einheiten sind, also man kann maximum 100 Bälle einstellen. Das heißt, wenn der Spieler dann einmal diese 100 Bälle durchgespielt hat, dann ist eine Session vorbei. Aber man muss natürlich bedenken, da trainierst du nicht die Technik, da trainierst du die Ausdauer, wenn der Spieler die ganze Zeit 100 Bälle bekommt. Das heißt also, wir sind 10 Bälle, 15 Bälle Bereich. Ja, 10 Bälle, 15 Bälle Bereich. Das dauert dann irgendwie je nach Altersklasse und Niveau dauert ungefähr eine Minute. Ja, ungefähr eine Minute. Und dann, ja, bei einigen sogar weniger als eine Minute. Und das ist eine kurze Aktion. Die Spieler aber hat ganz viele Ballkontakte und ganz viele Aktionen. Und dann stoppe ich. Und wir schauen uns das Ganze auf Video an. Die Einheiten werden aufgenommen und dann können wir uns das auf Video anschauen oder halt direktes Feedback. Das und das ist aufgefallen. So hast du gestanden, so der Winkel zum Tor war nicht optimal und so weiter. Also das heißt, ich brülle manchmal da rein, ne? Und aber die Details mache ich dann in der Ruhephase, weil der Spieler da viel aufnahmefähiger ist. Und wenn er sich das vorstellen kann, auf dem Video ist das noch besser, weil manchmal die Selbst- und Fremdwahrnehmung einfach sich unterscheiden.
Ja, das stimmt. Das habe ich bei meinem Training ja auch festgestellt. Ich nehme ja jede Einheit auf und mache eine Videoanalyse dazu. Und wenn wir jetzt mit Live-Videoanalyse was machen, also ich mache auch auf dem Platz Film und sofort ans Tablet gehen und sofort korrigieren, kannst halt viel schneller Ergebnisse erzielen, ne? Und ich glaube, in so einem Hightech-Gerät kannst du da, du hast die Parameter einmal, du hast die Statistiken, du hast das Video, also du hast das Rundumpaket im Coaching.
Genau. Und
ich glaube, da kannst du sehr schnelle Ergebnisse erzielen. Ich habe mal noch eine Frage, so eine rein für die Technik.
Ja.
Was für ein Durchmesser ungefähr hat der Football Naut?
Was für ein Durchmesser, der sind... No, sind 9, also auf jeder Seite sind 9 Quadrate, die sind circa 1,5 Meter lang. Das heißt, 9 mal 1,5 Meter ungefähr mal 4.
Okay. Wie ist das denn, wenn du jetzt bei manchen Techniken braucht man ja, wenn ich jetzt an Erstkontakt denke,
Ja.
sind die Kontakte im Footballnauten immer recht kurz oder kannst du
Ja.
auch ein bisschen längere Kontakte widerspiegeln? Also mit längeren Kontakten meine ich, wenn du jetzt zum Beispiel mal in ein Dribbling gehst und einen Erstkontakt machst
Ja.
und danach zum Beispiel einen Flugball spielen willst, brauchst du einen anderen Kontaktabstand,
Ja.
als wenn du jetzt direkt den Ball weiterleiten willst, also sofort weiterleiten. Das hat natürlich auch einen Unterschied dann mit den Zeiten, ne, wenn du
Ja.
jetzt das nächste Tor treffen möchtest. Kannst du solche Sachen auch dort widerspiegeln? Etwas längere Kontakte oder vielleicht ein kurzes Dribbling?
Ja, definitiv. Also wir haben in der Mitte einen Kreis. Genau, wir haben in der Mitte einen Kreis, der den Raum vorgibt, den begrenzten Raum. Der Spieler weiß, okay, dieser Raum habe ich zur Verfügung. Und der ist halt ein bisschen größer und der kann den Kontakt bis zum Kreis, also bis zum Rand mitnehmen. Und das ist dann halt für längere Kontakte. Oder wenn ich noch längere Kontakte haben will, dann soll er den Kontakt aus dem Kreis rausnehmen. So, das ist dann nochmal so eine Vorgabe. Und wenn ich einen kleinen Kontakt trainieren möchte, also dass er den Ball festmacht, zum Beispiel, dann würde ich den Raum in den Kreis mit Hütchen oder mit Plättchen verkleinern. Und so habe ich dann, so habe ich dann den Spieler dann nochmal vor eine andere Herausforderung gestellt, indem er den Raum kleiner, also den Kontakt kleiner hält.
Okay, was sind denn Nachteile des Footballnauten? Siehst du da auch Nachteile?
Nachteile, es ist halt eine Maschine, die manchmal auch ein bisschen streikt. genau, es ist eine Technik und wir wissen, jede Technik hat manchmal Phasen, wo es halt nicht optimal funktioniert. Das ist halt das Ding. Ansonsten, ich finde, der Footballnaut ist ein Teil des Spiels, also damit kann man nur einen Teil trainieren. Also man kann halt nicht sagen, okay, oder ich würde jetzt nicht sagen, wenn ein Spieler richtig gut im Footballnaut ist, ne, alles wegschießt, dass er auf dem Platz ein Überflieger ist, dass er alles wegrennt, alle Tore trifft und so weiter, weil da andere Faktoren dazukommen auf dem Platz. Aber trotzdem sieht man schon, wenn ein Spieler im regelmäßig im Footballnauten ist, dass er auf dem Platz auch gute Kontakte hat. Das sieht man schon. Und ich würde sagen, es bringt was, sonst würden wir das nicht haben, ne? Es bringt auf jeden Fall sehr viel und es ist eine super Ergänzung zum Training und auch gerade im Individualtrainingsbereich. Richtig gut, weil auch die Spieler da auch wirklich die Zeit hat, die er vielleicht braucht und die Ruhe, die er vielleicht braucht, um sich auf gewisse Dinge zu konzentrieren, sich gewisse Dinge anzugucken und dann halt auch wirklich daran zu arbeiten. Deswegen finde ich, das finde ich auch super an den Footballnauten. Ja, Nachteile, weitere Nachteile fallen mir jetzt hier nicht auf einen Hieb ein. Also jetzt, ne, klar, diesen technischen Bereich, dass das halt manchmal die Technik streikt. Finde ich gut. Also bin ich zufrieden damit.
Okay, ich habe noch eine letzte Frage, dann würde ich sagen, beenden wir auch den Footballnauten. Wenn ich jetzt Spieler bin bei Borussia Dortmund, wie oft komme ich dann in den Genuss, den Footballnauten zu nutzen?
Regelmäßig, also die Spieler können eigentlich mit fast jederzeit rein, also mit dem Trainer, die müssen dann zu dem Trainer gehen oder also mit dem zuständigen Trainer oder halt zu mir und da muss noch alles abgesprochen werden und dann können die dann reingehen. Nur es ist klar, die haben auch Mannschaftstraining, ne, und das muss ja auch seine Zeit haben. Und deswegen sagte ich ja, der Footballnaut ist nur eine Ergänzung und ein Teil des Trainings. Und das andere darf natürlich auch nicht vernachlässigt werden. Und ja, und die Mannschaften kommen oder die Spieler kommen regelmäßig rein. Jede Mannschaft, was jede Mannschaft hat, die eigene die Zeit in der Woche eingeplant, fest eingeplant. Und dann drumherum ist immer die Möglichkeit für jeden Spieler da reinzukommen.
Okay, also zählt da auch Eigenverantwortung des Spielers, wenn er sagt, ich möchte jetzt gerne in diesem Bereich was machen, vielleicht visuell möchte ich was machen oder ich möchte an meinem Erstkontakt arbeiten, dann kommt man einfach auf dich zu oder auf seinen Trainer.
Genau.
Und dann kann man Zeiten buchen.
Genau, dann kann man, dann, okay. kann man dann, dann, dann geht es darum, dann bei mir dann Zeiten zu buchen und dann passiert das dann ganz, ganz schnell. Dann könnt ihr reinkommen. Ja.
Als nächstes würde ich mal gerne auf die Struktur beim BVB zu sprechen kommen. Du bist ja Leiter der Mannschaftstechniktrainer, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und du machst ja auch selber Techniktraining.
Ja, genau. Das, also es ist so, dass wir, ja, wir haben festgestellt, dass wir dann im Bereich viel mehr machen können und auch der Bereich ganz, ganz wichtig ist. Und vor allen Dingen auch im Grundlagenbereich, dass gerade in dem Alter die Basics, die Basis gelegt wird und was sie da in dem Bereich nicht lernen, also meiner Meinung nach, was in dem Bereich zu kurz kommt, sprich Koordination und Technik, wenn das da in dem Bereich zu kurz kommt, werden sie vielleicht nicht mehr lernen, also, ne, dann werden sie auch nicht mehr hören, nicht mehr hören bekommen. Ja, weil dann andere Schwerpunkte dann wichtig sind, die älter die werden, U17-Bereich, U19-Bereich. Und deswegen finden wir es ganz, ganz wichtig, dass in dem Bereich da viel im technischen Bereich gearbeitet wird. Ja, und wir haben, bei uns heißen die Co-Trainer nicht mehr Co-Trainer, also die U9, U10, U11 gehören, sondern die heißen Mannschaftstechniktrainer. Und somit ist es gewährleistet, dass wir an jeder Mannschaft einen Techniktrainer haben, der diesen Bereich thematisiert und auch diesen Bereich fokussiert. Und meine Aufgabe ist es halt, mit den Trainern als Team die Schwerpunkte festzulegen, zu besprechen, was können wir anders machen, was können wir verbessern, wie können wir unser Training, unsere Qualität im Training verbessern. Das ist einfach so ein Team, was ständig im Gespräch ist und versucht, im technischen Bereich Veränderungen anzuregen, die Spieler in der Hinsicht zu entwickeln und uns gegenseitig zu stärken mit Kompetenzen und das alles für die Sache, für die Arbeit zu machen.
Wie ist denn das Zeitpensum in der Woche für die Spieler im Grundlagenbereich? Also wie oft bekommen sie jetzt dann Techniktraining?
Also eigentlich zu jeder Trainingseinheit. Also die haben fast 45 Minuten Zeit. Also 45 Minuten ist gewährleistet, dass die Techniktraining haben. Und wie das aussieht, das macht der Techniktrainer selber, ob das spielerisch in spielerischer Form, ob es Übungen und so weiter, was macht der Trainer, aber die Schwerpunkte und so weiter, das besprechen wir dann vorher.
Okay, dann, also habt ihr einen festen Plan, dass wenn ich jetzt Spieler bei Borussia Dortmund bin und ich bin in der U9 und ich komme in der U12 jetzt an, habe ich die und die Techniken erlernt und diesen Plan, der ist schon vorgegeben, dass man weiß, okay, man bekommt den und den Spieler nach 3 Jahren in der Technik? Oder wie ist das mit den Themen bei euch? Ändert ihr das jetzt auch mal zwischendurch oder habt ihr so einen Langzeitplan, was die Techniken angeht?
Nee, also das ist ja in unserem, jedes NLZ hat hier ein Konzept und das ist dann halt, die Sachen sind ja im Konzept verankert und gewisse Sachen werden dann weiterentwickelt, werden verändert, ne, werden besprochen und so ist es halt auch im Bereich Technik auch, dass ich hatte ja gesagt, dass wir viel miteinander kommunizieren und wenn da irgendwas nicht passt oder wenn irgendwas verändert werden muss, dann muss das Team, dann sprechen wir als Team und verändern die Sachen oder gehen einen anderen Weg, Ja, oder wenn wir merken, okay, in dem Bereich müssen wir noch länger Zeit drauf haben oder müssen länger dran verweilen, dann ja, geben wir den Jungs auch die Zeit, ne, weil es auch wichtig ist, dass sie das auch beherrschen. Aber wir sagen, also ich sage, ich würde jetzt nicht sagen, wenn der Spieler jetzt von der U11 in die U12 geht, muss er perfekt das und das und das und das. Also das sind immer noch Kinder, dürfen wir nicht vergessen. Ja, und ich finde das wichtig, dass sie trotzdem gewisse Techniken beherrschen und in der Lage sind, gewisse technischen Anforderungen zu erfüllen. Und dann wird es halt weiter fortgesetzt in dem nächsten Bereich. Dann, das darf man nicht vergessen, dass das immer noch Kinder sind und die sehr ja, die wechselhaft sind und genau, und das ist oftmals Momentaufnahme ist.
Ja, wenn du jetzt, also vom Konzept her habe ich noch eine Frage. Ich habe einige Freunde, die arbeiten in anderen NLZs als jetzt BVB. Und da wird zwar immer von einem ja, großen Konzept geredet, aber irgendwie gelebt wird es nicht. Das heißt, dass der Trainer eigentlich ein bisschen mehr das macht, was er möchte. Wie ummantelst du das? Also was für einen Rahmen gibst du den Trainern für eigene Sachen und wie viel gibst du vor?
Also die Schwerpunkte, wir besprechen die Schwerpunkte, was wollen wir trainieren, was wollen wir machen. Ne? Wir unterhalten uns, okay, oder wir haben uns unterhalten, was braucht, was in U9, U10, U11, wo sind die Basistechniken? Ja, so. Wie kann ich das an einem 9-, 10-, 11-Jährigen vermitteln? Das heißt, den didaktischen Weg, wie vermitteln wir das Ganze, was wollen wir coachen oder wie wollen wir coachen, worauf wollen wir achten, na, zum Beispiel na, gegenentfernter Fuß als Beispiel, na, Beiflüssigkeit und so weiter. So. Und da geht's aber nicht nur darum, irgendwelche komplexe Übungen zu erstellen, na, sondern es geht um rein, dass die Jungs sich auf die Abläufe konzentrieren können, dass sie erfahren haben, dass sie gehört haben, wie muss ich den Ball treffen am besten oder am optimalsten treffen, wenn ich den Pass, ne, wenn ich hier einen geraden Pass spielen möchte. Dribbling, wenn ich in einem engen Raum bin, was für ein Dribbling brauche ich? Brauche ich einen langen Kontakt oder ballhaltendes Dribbeln? Und so weiter, also ganz, ganz die Basics, wirklich, also wir konzentrieren uns auf die Basics und wenn wir das besprochen haben, können die Trainer dann halt eine Übung dazu erstellen, weil ich finde, das ist die Kompetenz des Trainers, zum bestimmten Thema eine Übung zu erstellen und ich finde, das macht auch Spaß. Das ist die Arbeit als Trainer. Und wenn man jetzt, also das ist meine Meinung, ne, wenn man jetzt alles vorgeben würde, ich glaube, das wäre kontraproduktiv, weil jeder Trainer eine Fähigkeit besitzt, jeder Trainer Erfahrung hat und das Ganze soll ja vielfältig also naja, soll. Wie soll ich sagen, also das soll vielfältig bleiben und jeder soll sich einbringen können und dann finde ich halt wichtig, dass dieser Freiraum besteht, dass du zum Beispiel deine Übung machen kannst, die du gerne machst, um das gleiche Ziel zu erreichen, aber auch darüber kannst du dich auch entwickeln. Ja, kannst ja dann deine Übung machen und dann selber reflektieren oder halt, ne, dass wir zusammen reflektieren und gucken, okay, wie hat das geklappt? Ja, und dass man sich dann weiterentwickelt, das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Und auch schön. Also so macht die Arbeit Spaß, weil ja, wenn du irgendwo arbeitest, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dass alles vorgegeben ist, dass du gar keinen Handlungsspielraum hast, mir würde das irgendwie nicht Spaß machen, glaube ich.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall voll zu. Mir ging es mehr so darum, ob es einen Rahmen gibt,
Ja.
der festgelegt ist für die Spieler oder dann für die Trainer, dass man weiß, okay, die und die Sachen müssen in dem Altersbereich abgearbeitet werden. Natürlich soll der Trainer seine eigenen Werte und Trainingsübungen mit einfließen lassen. Da stimme ich dir voll zu. Ja, mir ging es nur darum, ob ihr dann auch diesen Rahmen vielleicht auch kontrolliert oder dass du dann guckst, okay, wird auch so gearbeitet, was wir besprochen haben.
Ja, also ich tue mich echt schwer mit dem Begriff kontrollieren. Na, klar, es ist halt wichtig, ne? Aber es ist ein Feedback-Gespräch, eine Feedback-Reflexion darüber, ne, was gemacht wurde. Kontrolle hört sich immer so, ja, so, ich finde, so von oben herab an, finde ich, so, ich kontrolliere dich, so, ne, klar, wir gucken uns das an, wenn wir besprechen beide zusammen. Und da finde ich halt wichtig, das ist dann so eine, das ist eine andere Ebene, als wenn ich da stehe und ich fühle mich kontrolliert. Ne, ich finde, das schränkt ein und mich würde das so ein bisschen unter Druck setzen manchmal, wenn ich das Gefühl habe, im Hinterkopf, okay, da ist jemand, der kontrolliert mich die ganze Zeit, sondern ich finde halt wichtig, dass wir darüber sprechen. Und wenn du jetzt eine Übung gemacht hast und ich daneben stehe und zugucke und ich dann nicht sage, boah, was macht der denn da, sondern einfach zu dir komme und sage, ey, Markus, du hast die Übung so gemacht, du hast uns das gecoacht. Was hast du dir dabei gedacht? Also was wolltest du damit? Darf ich einfach im Gespräch bleiben? Ja, und du dann auch vielleicht, wenn du dir was dabei gedacht hast, dir das nochmal in Erinnerung rufst und das nochmal in Worten fassen kannst, erklären kannst. Und wenn du dir nichts dabei gedacht hast, dass du spätestens in dem Moment dann dir vielleicht dann Gedanken dazu gemacht hast oder machst, damit du auch weißt, ob das überhaupt Sinn gemacht hat. Und ich weiß dann, okay, ich verstehe dann, was du gemacht hast und das ist dann halt transparent und dann können wir beide was daraus lernen. So. Und dann können wir uns dann gegenseitig weiterentwickeln.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall voll zu.
Also ja, aber klar, in dem Bereich, also wenn man irgendwie, sag mal, wenn jemand einem übersteht oder höher steht, ja, dann ist es halt, hat auch irgendwo so diese Funktion. Ja, aber ich selber, und da spreche ich nur von mir, da tue ich mir schwer mit dem Begriff kontrollieren, sondern ich bin eher für gemeinsame Reflexion und gemeinsame Kommunikation.
Ja, das glaube ich auch dann, also Kontrolle ist vielleicht zu hart gesagt, aber du musst natürlich auch den Finger trotzdem drauf haben, dass nicht jeder das macht, was er vielleicht möchte und was vielleicht nicht passend ist. Ne? Das musst du natürlich kontrollieren.
Definitiv. Ja, das sehe ich genauso. Also das muss ja, ich meine, man bespricht ja als Team, ne, was gemeinsam ist und dann geht es darum, dass es umgesetzt wird und dann, wenn das halt nicht der Fall ist, ja klar, dann muss man halt darüber reden und auch dann wieder ins Gespräch kommen und dann halt erklären, also ne, sagen, warum, da sind wir wieder bei der Kommunikation und Reflexion und erklären, ja, warum hast du das dann so und so gemacht? Ja, du hast bestimmt einen Grund, warum das nicht gemacht hast. Und dann, und wenn das geht, dann geht das. Wenn das nicht geht, dann wird dann klar gesagt, okay, stick to the plan oder ne, das sind jetzt so Szenarien, die ich mir vorstellen kann oder die ich mir vorgestellt habe. Aber bis jetzt war das jetzt nicht der Fall. So.
Ja, besonders über den Austausch wird man ja selber auch besser. Ne? Deswegen hatten wir uns ja auch getroffen, ne? Und ein bisschen ausgetauscht. Man findet neue Ideen, man ändert vielleicht auch mal seine Ansichten zu bestimmten Sachen. Ne? Als du mir damals ein bisschen was von deinem 1-gegen-1 und den Basics erzählt hast, habe ich auch noch mal ein bisschen umgedacht. Zum Beispiel jetzt diese Basic-Übungen. Ja. Habe ich früher immer selber so ein bisschen verteufelt, ne, okay, diese kleinen Übungen. Aber als du mir dann erklärt hast, okay, ich brauche das für den und den Bereich, um vielleicht handlungsschneller zu sein und so weiter, hat mir das dann doch die Augen geöffnet, dass ich das vielleicht auch mal wieder in mein Programm mit einfließen lasse. Weil ich mache ja eher so Bewegungsmuster-Anpassungen anstatt allgemeines Training. Ja. Aber das fand ich zum Beispiel super spannend. Und dann, das wäre jetzt auch ein guter Übergang, vielleicht aufs Techniktraining von dir einzugehen. Wie kann man sich so ein Techniktraining bei dir vorstellen? Was hast du für für Ansichten zu Techniktraining? Machst du sehr komplexe Übungen oder arbeitest du von kleinen zu schweren Übungen? Wie ist so dein Ansatz?
Also erstmal, es kommt erstmal für mich auf die Altersklasse an, wo ich mich gerade befinde und wo ich jetzt gerade das Training mache. Und dann je älter, umso komplexer, weil ich davon ausgehe, dass die im jungen Alter gewisse Basics haben oder gewisse Sachen gemacht haben, worauf man aufbauen kann oder worauf ich aufbauen kann. Und dadurch, dass ich im 9- und 10-Bereich auch was mache und die Jungs dann halt höher kommen in die U11, in den U11, U12, U13, U14, U15-Bereich, die wissen, die kennen mich, die Schwerpunkte, die ich verfolge, was ich trainieren möchte. Und diese Schwerpunkte wie Dribbling, erster Kontakt, Fintieren, passen. Das sind so die Basics und darauf wird immer aufgebaut. Das heißt, wie ich vorhin gesagt habe, im Grundlagenbereich nur auf die Abläufe konzentrieren oder nur auf die Basics konzentrieren, kommt dann im nächsten Bereich, kommt dann als vielleicht, wenn wir Finden machen, kommt vielleicht der erste Kontakt vorangeschaltet, damit ich überhaupt in die Situation komme. So, und dann geht es da, okay, erster Kontakt kommt vorangeschaltet und dann gibt es dann nochmal eine Anschlussaktion nach der Finte und es geht dann nicht nur um die Finte, sondern es geht dann um die Anschlussaktion und dann sind das schon wieder drei Sachen oder drei Schwerpunkte, die da vorkommen, also aus dem ersten Kontakt, du hast dann Fintieren und dann hast du die Anschlussaktion wegen Passen oder Schießen. So, die Frage ist, in welcher Altersklasse bist du und was kannst du von den Jungs verlangen? Und dann kannst du dann immer wieder aufbauen. Und wenn du merkst oder wenn du als Trainer das Gefühl hast, oder wenn ich als Trainer das Gefühl habe, okay, die Jungs sind so gut, die sind so weit, dann setze ich die Anforderungen hoch, weil ich möchte ja nicht die Spieler unterfordern und die sollen sich auch nicht langweilen. Und wir wollen ja, viele Fähigkeiten entwickeln. Und dann setze ich dann die immer wieder die Anforderungen hoch. Und da sind wieder so Parameter, die ich halt immer wieder verändere. Ja, also Raum, Zeit, klar, ja, dass ich den Raum kleiner mache, den Raum enger mache. Ist die gleiche Übung vielleicht, die ich vielleicht mit der U12 gemacht habe. Oder wenn ich mit der U14 oder U15 mache, dann mache ich die gleiche Übung, aber dann halt mit anderen veränderten Parametern wie Raumdruck oder halt Zeitdruck oder irgendwie mit teilaktiven Gegenspieler. Und dann dadurch erzielst du ja auch ein Ergebnis. Das Ergebnis, was aber auf einem anderen Level ist, weißt du, ich meine? Dadurch, dass du diese Elemente hinzugefügt hast oder halt auch rausgenommen hast. Und das ist so arbeite ich und wie du gefragt hast, also klar, erstmal vom Einfachen zum Schweren, das ist so das bekannteste, die bekannteste didaktische Methode, die es gibt. Und dann immer langsam reinkommen in die Übung. Und dann wird es immer schwieriger. Ja.
Und ja, so, bei den. Ja. Ja, Entschuldigung.
Ja, und so wird das Training dann halt nicht langweilig.
Ja, wenn jetzt bei den Basics, wenn man jetzt zum Beispiel mal Videos von dir guckt, zum Beispiel bei Instagram, machst du ja auch so. Ja, so, ich weiß jetzt nicht den genauen Begriff, Ball Mastery oder diese, ich sag mal, kleineren Übungen, zum Beispiel um ein Hütchen mit der Sohle, dann abkappen zur Seite. Ja. Das baust du in allen Altersklassen ein oder eher nur bei den Jüngeren?
Das baue ich in allen Altersklassen ein, weil ich finde, dass es überall vorkommt in jeder Altersklasse, selbst bei Profis. Profis machen ja auch Abkappbewegungen und kommen in die Situation, dass die den Ball mal in die Sohle ziehen müssen und so weiter. Es ist eine Frage des Schwerpunkts, also es ist eine Frage, worauf legst du denn ein Augenmerk? Und wenn ich jetzt diese Ballmastery-Geschichte finde ich halt ganz, ganz wichtig, weil es einfach um die Ball, ne, wie der Name sagt, Ballmastery, den Ball zu master the ball, also den Ball zu meistern. Und es geht um, dass man den Ball beherrscht. So, und das kann man als Schwerpunkt machen, das kann man aber auch beiläufig machen. In jeder Trainingseinheit einbauen, meinetwegen 10 Minuten, 15 Minuten, die Häufigkeit. So. Und je nach Altersklasse ist das halt nicht so, finde ich, dass es nicht so viel Zeit einnehmen sollte. Ja, aber klar, das darf aber nicht vernachlässigt werden. Und ich finde das halt wichtig, dass die Spieler solche Bewegungen machen, damit die einfach einen Umgang mit dem Ball haben und den Ball fühlen können und den Ball beherrschen können und den Ball viele verschiedene Bewegungen mit dem Ball ausführen können. Und deswegen mache ich das gerne mit dieser Ballmastery. Und das sind da verschiedene Variationen. Es gibt auch natürlich, hat ja auch einen kognitiven Aspekt auch dabei, dass die sich Bewegungsabläufe merken müssen oder bestimmte Folgen, Reihenfolgen merken müssen, erst mit der Sohle, dann hinterm Standbein und dann Körpertäuschung und so weiter. Das, was auch die Konzentration fördert. Aber in erster Linie geht es darum, also für mich, ne, geht es darum, um die Ballbeherrschung. Das heißt, wenn die gut mit dem Ball umgehen können, dann müssen sie nicht, wenn die eingelaufen werden, müssen sie nicht nur auf den Ball schauen, unten auf den Ball gucken, sondern die haben dann die sind in der Lage, nach oben zu schauen, in den Raum zu gucken und dann auch schnelle Entscheidungen zu treffen. Und es gibt Spieler, die kriegen den Ball, schauen auch nur auf den Ball, damit die erstmal überhaupt den Ball unter Kontrolle kriegen und dann erst die Anschlussaktion machen. Und das ist im hohen Bereich Zeitverlust. Das heißt, der Spieler muss in der Lage sein, den Ball zu fühlen, den Ball zu beherrschen, ohne dass er da ständig drauf gucken muss, nach unten, aber auch ohne dass er Stress bekommt dadurch und dann aber eine Entscheidung treffen. Für seine Aktion. Und das ist auch, wir wissen ja alle, wenn ich sicher bin in dem, was ich tue, dann bin ich selbstbewusst. Ich habe keine Angst, weil ich halt weiß, weil ich Lösungsmöglichkeiten habe. Und das ist genauso wie bei der Ballmastery-Geschichte. Wenn die Spieler gerade die Kleinen in der Lage sind oder das Gefühl haben, boah, ich kann mit dem Ball umgehen, das ist so leicht und ich kann Tricks machen, der Ball fühlt sich gut an, dann werden die selbstbewusster, ne? Und die kriegen so viel Stress, wenn die den Ball bekommen, weil die an den Ball gewöhnt sind. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Und ich habe es auch für mich neu entdeckt. Es gab schon lange, aber dass ich das so sehr fokussiere, habe ich das erst seit Corona. Als die Spieler dann zu Hause eingeschlossen waren, haben wir dann ganz viel über Zoom und online gemacht. Und das war sehr, sehr gut. Das hat sich als gut bewährt. Und ich habe das dann, als sie dann draußen waren, haben wir dann weitergemacht. Und finde ich auch sehr, sehr wichtig gerade.
Würdest du sagen, dass man das als Spieler jeden Tag machen kann, sollte? Vielleicht jeden Tag 10 Minuten, 15 Minuten investieren für diese Übungen? Das ist ja von der Belastung her eher gering. Das würde ich sagen, dass das ein NLZ-Spieler locker am Tag machen kann. Würdest du denn dazu raten, jeden Tag ein bisschen zu investieren in diese Übungen?
Ja, definitiv. Also ich würde den Spielern jeden Tag zu investieren, also 10 Minuten. Es reicht. Also es kommt ja auch nicht immer auf die Länge, ne, auf die Dauer der Einzelheiten, sondern für mich geht es auch um die Häufigkeit. Ne? Das ist so wie Vokabellernen. Ja, wenn ich einmal irgendwie Vokabel lerne und die behalte, aber dann nicht regelmäßig die wiederhole oder die anwende, indem ich spreche, dann vergesse ich die Vokabeln. Oder ne, bei mir mit Französisch, dann vergesse ich halt die Sprache, weil irgendwann die Vokabeln verschwinden. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, mit dem ich jeden Tag, sagen wir mal, 15 Minuten, 20 Minuten Französisch spreche, dann auf Dauer behalte ich viel mehr. Und das ist effektiver. Deswegen würde ich den Fußball genauso ansetzen und sagen, okay, na, 10 Minuten Ball Mastery, dann, aber dann durchziehen. Dann wirklich die ganze Saison lang durchziehen. Und ich bin davon fest davon überzeugt, dass man da Entwicklung und Fortschritte sieht bei den Spielern.
Ja, da bin ich auch fest von überzeugt, weil einfach die reine Wiederholungszahl mit einem guten Coaching vorher, ne, wo du dann halt vorher gesagt hast, so und so sollte die Bewegung sein oder die Bewegung ist auf dich angepasst, dann kannst du natürlich riesige Erfolge erzielen. Ich merke es ja auch bei meinem Training, wenn ich jetzt Themenschwerpunkt Flanke habe und das Bewegungsmuster ändere und wir dann wöchentlich daran arbeiten, über einen längeren Zeitraum, dass es einfach in Fleisch und Blut übergeht, ne, und dann einfach zu einem eigenen Muster wird. Und besonders bei diesen kleinen Übungen, glaube ich, also klein im Raum jetzt gesehen, glaube ich, dass das den Spieler sehr weit bringen kann, das zusätzlich zu machen. Ich würde jetzt dafür nicht unbedingt einen Trainer engagieren, jetzt als Spieler zusätzlich, um das zu machen, sondern vielleicht sich einmal Input holen und dann einfach regelmäßig üben.
Ja, das würde ich auch machen. Also das ist jetzt, dafür braucht man jetzt keinen extra Trainer, weil ich meine, online gibt es so viele Bewegungen und das auch diese ganzen Tricks oder die ganzen Finten, die wir machen, die kann man auch als Ball Mastery Übung machen im kleinen Raum. Ja, wichtig ist, dass der Ball am Fuß ist und ständig der Ball in Bewegung ist. Und dass das so jetzt aufgebaut ist auf meiner Instagram-Seite, dass das manchmal mit zwei Stangen oder mit zwei Hütchen ist, das ist halt auch bedenkt, um zu zeigen, dass man gar nicht viel Raum braucht, um Techniktraining zu machen, um sowas zu machen. Ja, das haben die Jungs ja zu Hause im Wohnzimmer gemacht teilweise. Und das kannst du dann auch immer wieder machen. Kannst du an einem Hütchen machen, kannst du an drei Hütchen machen. Und das finde ich gut. Und da können alle Kinder mitmachen. Das ist für alle zugänglich. Und man muss auch keine Hütchen haben, sondern man geht so mit Flaschen und so weiter oder irgendwie was man zu haushaltsüblichen Gegenständen kann man das auch damit machen. Deswegen, also das finde ich wichtig. Ich habe das auch dann für die Leute, für die Kinder da draußen gemacht, als die alle in Lockdown eingeschlossen waren. Und da habe ich gesagt, komm, es gibt so viele, das ist meine soziale Ader, es gibt so viele Kinder da draußen, die halt keine Möglichkeit haben, ist auch irgendwo ein Privileg, muss man sagen, ne? So ein eingeleitetes Training zu bekommen, sowas zu bekommen, dann stelle ich mal sowas zur Verfügung und damit die es wollen und die ehrgeizig sind, ne, es gibt wirklich viele Kinder und die können da sich das mal angucken und dann zu Hause üben. Und das ist ein bisschen ganz gut angekommen und das freut mich, dass es so gut ankommt, weil das ist das Ziel, dass die Kinder davon profitieren.
Ja, ich glaube, dass viele Spieler und Spielerinnen richtig Lust haben, auch was extra zu machen für sich. Die haben richtig Motivation, auch mal alleine zu trainieren. Aber ich glaube, dass viele auch nicht so erzogen sind, vielleicht auch von ihren Trainern, dass sie eigenständig sich die Sachen erarbeiten können, sondern mein Trainer sagt mir schon, was ich zu tun habe. Also so die eigene Fantasie ist so ein bisschen runtergeschraubt. Und wenn du natürlich den Input gibst, zum Beispiel durch deine Videos oder wenn du da mal was erklärst, fangen die auch an, erstmal das zu nehmen und dann fangen sie an zu üben und fangen vielleicht dann selber an, auch Sachen zu entwickeln, neue Tricks zu entwickeln, neue Bewegungen zu nutzen und sind dann einfach auch motivierter. Wenn jetzt ein Video kommt von einem BVB-Techniktrainer und der ist richtig gut am Ball, motiviert das vielleicht den Spieler, der in der unterklassigen Liga ist, mehr zu machen, einfach auch für sich und motiviert vielleicht auch einen NLZ-Spieler dann wieder ein bisschen mehr zu machen.
Definitiv. Ich meine, ich mache auch nicht viel anders mit meinen Spielern. Also das ist so, manchmal sind das Teile aus meinem Training, die ich dann rausgenommen habe und einfach zur Verfügung gestellt habe. Und es gibt wirklich viele Spieler, die gerne was tun würden und die schreiben, also wirklich, da schreiben einige, ne, kannst du das und das, kannst du das und das online stellen, kannst du das in dem Bereich was tun und Entschuldigung, das ist schön zu wissen, dass da Kinder gibt, bei denen das ankommt oder auch Trainer, die dann sagen, boah, das will ich mit meinen Jungs machen, das will ich mit meinen Kindern machen, das ist schön, dass sowas gibt, dass jemand sowas auch zur Verfügung stellt, weil halt, na klar, für vieles muss man, es gibt klar online viele Sachen, die man machen kann, dann gibt es auch vieles, wo man auch da, bezahlen muss, wo man auch halt bezahlen muss und ich fand das halt wichtig, dass auch wirklich die Kinder oder solche Leute auch die Möglichkeit haben, sowas zu sehen und sowas zu erfahren. Ich meine, wenn man jetzt weiter denkt, letztendlich profitiert ja die Spitze davon, ne? Je mehr es im unteren Bereich oder im Amateurverein, je besser es gearbeitet wird, umso besser ist es für die Spitze und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Aber klar, meine erste Motivation war natürlich, im Lockdown die Kinder zu beschäftigen. Also nicht selber zu beschäftigen, sondern denen die Möglichkeit zu geben, dass sie dann auch was am Ball machen. Und weil ich gemerkt habe, halt einfach, wie schwierig die Zeit ist und oder die Zeit war. Und ja.
Das war der erste Teil des Interviews. Der zweite Teil kommt in der nächsten Folge. Viel Spaß damit!